Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Na, Hand aufs Herz, waren Sie heute schon im Wald spazieren? Saßen Sie vielleicht entspannt am See und haben ein Buch gelesen? Vielleicht hören Sie auch gerade unseren Podcast und joggen dabei eine Runde im Park. Nee, eher am Schreibtisch oder auf dem Sofa. Oder anders gefragt, waren Sie heute überhaupt schon draußen? Ich bin Martin Hoffmann und wir sprechen heute über Natur und wie sie unserer Psyche helfen kann. Und Sie hören es vielleicht um mich rum, ich stehe gerade mitten im Wald. 47% der Deutschen verbringen durchschnittlich maximal eine Stunde pro Tag in der Natur. Ganz ehrlich, ich dachte, es sei sogar noch weniger. Bei dem ganzen Alltagsstress fällt doch der Spaziergang im Grünen als erstes raus. Oder ist es nur bei mir so? 88% der Befragten würden gerne länger draußen sein. Und da schließe ich mich gerne an. Die Zahlen habe ich übrigens bei einer YouGov-Studie gefunden, bei der knapp 17.000 Erwachsene befragt wurden. Also 17.000, da kann man wirklich schon eine Aussage treffen. Spannend wird's, wenn wir die Naturzeit in Relation setzen. Natur versus Online-Welt. Im Schnitt sind wir alle fast 3 Stunden am Tag online. Das Internet gewinnt also ganz klar. Aber warum ist das eigentlich so? Wir wissen doch, dass die Natur uns gut tut, uns erdet, uns runterfahren lässt, wir neue Kraft tanken können. Oder ist das alles nur Hokuspokus und Einbildung? Um das herauszufinden, bin ich mit dem Schwarzwaldranger Nicolas Binder verabredet. Wir treffen uns gleich hier im Mooswald bei Freiburg. Er müsste eigentlich schon da sein. Und dann schauen wir gemeinsam bei Dr. Peter Rochlitz vorbei. Er ist Chefarzt der Zelenus-Fachklinik in Freiburg. In der Klinik werden Depressionen, Schmerzen und Angststörungen behandelt und die Natur spielt anscheinend eine nicht unerhebliche Rolle in der Therapie.
Hey Nicolas, hey.
Servus.
Hallo. Du, gleich eine erste Frage. Was macht ein Ranger? Ich habe erstmal keine Ahnung. Ich hätte so ein bisschen zwischen Förster und Jäger eingeordnet. Liege ich da richtig, oder?
Es geht beides in die richtige Richtung. Ein Überbegriff für das, was ich tue, ist Schutzgebietsbetreuung. Also ich befasse mich mit allem, was die praktische Betreuung von Naturschutzgebieten betrifft. Das ist Besucherinformation, Besucherlenkung, ein ganz großes Thema. Das sind dann eher in die Försterrichtung gehend, Pflegearbeiten in den Naturschutzgebieten. Also die Schutzgebietsbetreuung fasst das ganz gut zusammen.
Jäger, das heißt Jagdschein, hast du sowas? Oder?
Ich habe einen Jagdschein, ich habe jetzt keine Pflicht als Ranger. Es hilft teilweise, aber in den meisten Naturschutzgebieten in Deutschland ist Jagd nicht das Prioritätsthema Nummer 1. Deshalb, man braucht keinen Jagdschein.
Was hast du da für eine Ausbildung gemacht oder ist das ein Studium? Ich wirklich weiß es überhaupt nicht.
Der Beruf an sich braucht keinen bestimmten Abschluss. Es gibt eine Fortbildung in Deutschland zum geprüften Natur- und Landschaftspfleger. Das ist dann ein Ranger, die habe ich nicht. Mhm. Ich habe den Weg genommen über eine Ausbildung zum Forstwirt. Also einen ganz klassischen Beruf gelernt, war dann eine Weile in Südafrika und habe da eine Ausbildung zum Guide gemacht und als Guide gearbeitet und dann Waldwirtschaft und Umwelt studiert.
Und wo ist dein Revier hier genau?
Ich habe 2 Reviere, die getrennt sind voneinander, das ist der Kandel und der Rohrhardtsberg. Der Kandel relativ nah an Freiburg, dadurch deutlich mehr Besucher. Der Rohrhardtsberg noch ein Stück weiter nördlich im mittleren Schwarzwald, ein sehr ruhiges, wertvolles Gebiet.
Warum hast du dich für den Job entschieden?
Ich persönlich wollte einfach auf jeden Fall was machen, was draußen ist. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich nicht nur für mich selber was draußen machen will, sondern dass ich meine Begeisterung und Liebe für Natur anderen vermitteln will einfach. Und da ist Ranger sein der perfekte Beruf.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zur Klinik.
Machen wir.
Weil da haben wir jetzt gleich noch eine Verabredung.
Einwandfrei.
Hallo, Herr Dr. Rochlitz.
Hallo. Ich grüße Herr Hoffmann. Herzlich willkommen hier.
Hallo.
Hallo, Niklas. Herzlich willkommen bei uns hier in der Zelenus-Klinik in Freiburg.
Ja, vielen Dank. Schönstes Wetter.
Ah, toll.
Ich glaube, wir gehen rein zu Ihnen ins Büro, ne?
Genau.
Deswegen können wir doch einfach mal reinstarten. So, jetzt sind wir hier im Foyer. Man hört es, glaube ich, auch. Foyer, Speisesaal ist hier direkt.
Ist hier auch ein bisschen Treffpunkt für manche Patienten. Wir haben natürlich auch noch andere Aufenthaltsräume, in denen die sich gegenseitig besuchen können, weil die Zimmer eher Schutzräume sein sollen, wo die einzeln verwendet werden.
Wie viele Patienten haben Sie hier?
Wir haben hier bis zu 119 Patienten, was wir auch meistens annähernd erreichen. 119 Betten.
Jetzt ist hier vorne Ihr Büro direkt, oder? Dann wollen wir gleich kurz, oder? Herr Dr. Rochlitz, in Ihrer Klinik, da haben Sie sich auf die Behandlung von Depressionen, Schmerzen und Angststörungen spezialisiert. Welche Rolle spielt da die Heilkraft der Natur?
Genau. Der grundsätzliche Gedanke von Psychotherapie, wenn ich das über die verschiedenen Krankheitsbilder auf einen Nenner bringe, ist ja, die Menschen darin zu unterstützen, mit sich selber und mit ihrer Umgebung wieder in Einklang zu geraten, weil die Vorstellung eines Disklangs, einer Disharmonie als Verursachung von Erkrankungen so ein zentraler Kerngedanken ist. Ja. Gerade für den Aspekt, mit sich selber wieder in Einklang zu kommen, spielt die Natur eine Riesenrolle. In der Psychotherapie im engeren Sinne spielt natürlich auch der Einklang mit der menschlichen Umgebung, die Beziehungsarbeit eine Riesenrolle. Aber das ist im Grunde nicht zu trennen, weil Einklang mit sich selber Voraussetzung ist, um im Einklang mit anderen zu kommen. Und da spielt die Natur eine riesige Rolle. Ich will auch nicht leugnen, es ist nicht meine erste Chefarztstelle. Es hat mich an der Stelle hier sehr stark gereizt, die Lage der Klinik. Ja, dass sie einerseits nicht völlig abgelegen auf dem Berg ist, also die Menschen hier, die Patienten auch Zugang noch zum städtischen Bereich haben, aber die Klinik selber eben sehr schön in der Natur liegt. Und das nutzen wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Die psychotherapeutischen Maßnahmen, die finden natürlich hier in den Räumen statt, ja, sind aber geprägt von dem Grün, was uns, egal in welchen Räumen sie sind, von außen reinscheint. Ja. Dann haben wir ein großes Bewegungsangebot, was überwiegend, und zwar auch bei fast jedem Wetter, also wenn es so stürmt, dass es gefährlich wird, natürlich nicht. Aber ansonsten gehen die immer raus, auch bei Regen, auch bei Wind, auch bei Kälte, um den Menschen zu zeigen, davon wird man nicht krank, wenn man sich in die Natur begibt und bewegt.
Also gibt es kein schlechtes Wetter für die
Therapie? Im Grunde nicht. Ja. Also wir müssen natürlich aufpassen, dass die Menschen nicht gefährdet wird, aber sonst gibt es kein schlechtes Wetter. Und wir fordern die Patienten auf, wir laden sie ein, auch die Umgebung für sich zu nutzen, was die in Spaziergängen für sich, sie haben vielleicht den großen Fahrradparkplatz gesehen, Patienten bringen Fahrräder mit, Mitarbeiter kommen viel mit dem Fahrrad. Oder es werden einfach Spaziergänge zu zweit, zu dritt gemacht, um sich nochmal auszutauschen, um in Einklang mit sich selber zu gehen. Und dann haben wir ein, zwei ganz spezifische Maßnahmen. Also wir haben zum Beispiel, konnten wir hier eine Zusammenarbeit erreichen mit Herrn Lemmitz von Forest Potentials, der hier das Waldbaden anbietet. Wir haben es extra nicht im Therapiebereich, sondern im Freizeitbereich. Erstens, um Freiwilligkeit da aufrecht zu erhalten und außerdem, dass die Menschen das mal erleben dürfen, ohne zu reflektieren. In den Therapien wird sehr reflektiert. Aber da, ich habe mich gerade vorher noch mal mit ihm unterhalten, im Grunde ist es ganz einfach. Er macht nichts anderes, als die Patienten, die daran teilnehmen, darin zu unterstützen, in der Natur bewusst zu werden, achtsam zu werden, zu fokussieren. Und das hat auch sehr gut nachgewiesene Effekte auf psychische und natürlich auch körperliche Gesundheit.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz über Waldbaden sprechen. Ich glaube, viele können sich unter Waldbaden erstmal relativ wenig vorstellen. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen erläutern. Was macht man da? Geht man da nur spazieren? Ja. Oder mal ganz blöd gesagt, umarmt man Bäume? Oder was macht man beim Waldspaziergang? Oder beim Waldbaden, genau gesagt.
Es ist natürlich, wie immer, sind Begriffe auch so ein bisschen Schlagworte, die Anreiz schaffen sollen. Wenn Sie sich mal kurz überlegen, was machen wir, wenn wir baden? Wir begeben uns mit dem ganzen Körper in ein Medium. Es ist nicht einfach nur spazieren gehen. Natürlich wird sich auch bewegt, um überhaupt erstmal irgendwo in einen Bereich zu gehen. Aber das Waldbaden geht eben eindeutig weg von den Wander- und Spazierwegen hier in der Umgebung und wirklich rein in den Wald. Und er unterstützt da die Menschen, innezuhalten und, ja, Schlagwort, achtsam zu werden. Achtsamkeit heißt ja im Grunde nichts anderes, als das, was man tut, bewusst zu tun. Also bewusst wahrnehmen mit allen Sinnen, die zur Verfügung stehen, was nehme ich hier wahr, indem ich mich in dem Wald aufhöre. Und da nutzt er natürlich auch alle Sinne, wozu auch das Anfassen, also die taktilen, die Berührungen dazu gehören. Das ist, was diese Vorstellung, es geht darum, einen Baum zu umarmen. Ich glaube, das wird schon auch mal gemacht, einen Baum richtig in den Arm zu nehmen, um einfach mit dem ganzen Körper Rinde und was weiß ich zu spüren. Aber es ist letztlich nur ein Element des Waldbadens, den Baum wirklich so zu umarmen. Gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten zu berühren oder auch eben dann, wenn es die Witterung zulässt, barfüßig Bodenkontakt aufrecht zu ernehmen. Aber es geht eben eigentlich weg von dem Spazierengehen und das Spazieren steht nicht im Vordergrund, sondern das Innehalten und Wahrnehmen.
Nikolas, du bist beruflich sehr viel im Wald. Jetzt mal gleich die Frage an dich. Wann warst du das letzte Mal barfuß im Wald und bist Wald gebadet?
Ich würde sagen, vor einem halben Jahr ungefähr, wenn ich Führungen habe. Auch das Konzept dahinter immer,
die Natur nicht nur als Kulisse zu sehen. Also es ist nicht einfach nur ein grüner Hintergrund, durch den wir laufen, sondern ich versuche immer, Leute was anfassen zu lassen, Leute was probieren zu lassen. Also es gibt ja brutal viele Pflanzen, die man essen kann, auch wissen die allerwenigsten noch, welche das sind.
Ein Beispiel vielleicht, was kann man probieren?
Das allereinfachste Beispiel ist Waldsauerklee. Also der wächst an so gut wie jeder dunklen, bisschen feuchten Stelle, schmeckt extrem frisch, also schmeckt richtig gut, überhaupt nicht bitter. Das ist einfach immer schon ein Erlebnis. Riechen, ganz großes Thema. Also eine Buche riecht komplett anders wie eine Eiche. Es gibt so ganz einfache Sachen, mit denen man praktisch so hinter die Kulisse gucken kann. Das ist auch immer das Konzept von Führungen, die ich mache mit Leuten.
Warum würdest du sagen, bist du persönlich gern der Natur?
Also es gibt mir persönlich eine innere Ruhe einfach. Also es war schon immer, gerade der Wald, immer der Platz, an dem ich mich am liebsten aufgehalten habe. Schon als Kind. Also ich war mit meinem Vater viel draußen immer und es war für mich immer klar, ich will irgendwo in dem Bereich auch arbeiten. Aber letztendlich ist es wirklich der auch schon angesprochene im Einklang mit der Umgebung sein. Das klappt stärker, je mehr man sich damit auseinandersetzt. Und wenn man das natürlich beruflich macht, hat man dafür 8 bis 12 Stunden Zeit am Tag. Macht das Ganze natürlich noch einfacher.
Was macht die Natur mit dir?
Der Einklang mit der Umgebung ist das A und O wirklich. Es ist das schönste Gefühl, wenn man nicht als Besucher in dem Wald steht für mich, sondern wirklich als Teil dieses Waldes. Also das ist auch, man hat es nicht, wenn man als Mountainbiker mit 20 km/h durch den Wald schießt. Man hat es auch nicht, wenn man 20 Kilometer lang läuft mit zügigem Tempo. Man hat es einfach, wenn man vor die Tür geht, sich in seinen Wald setzt und einfach mal eine Stunde lang zuguckt. Dann merkst du auf einmal, die Vögel sind viel näher, am Anfang noch richtig scheu weg. Auf einmal sitzt ein Rotkehlchen direkt vor dir irgendwo und spielt da ein bisschen um dich rum. Und das ist das, was es am schönsten macht, da in seinem eigenen Revier unterwegs zu sein.
Das heißt, es gibt nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt mit dem Mountainbike unterwegs bin, ob ich jetzt auf Strecke wandern gehe oder ob ich mich wirklich in die Natur setze. Und ich meine das nicht nur auf eine Bank, sondern vielleicht auch auf den Boden direkt, mich an den Baum anlehne. Herr Dr. Hochlitz, Sie nicken auch gerade.
Ja, mir hat es gerade gut gefallen, wie Sie gesagt haben, sich als Teil der Natur zu erleben, weil das ist so ein bisschen die Gratwanderung an diesem Trend von Natur, das ja viel von diesem zurück in die Natur eher was mit Naturkonsum zu tun hat. Mhm. Das heißt nicht, dass nicht auch Mountainbiken und Wandern einen sehr dazu bringen kann, sich als Teil der Natur zu erleben. Aber da fängt eben schon der Unterschied an, ob dabei eine Achtsamkeit der Natur entgegengebracht wird oder die Natur als Medium genutzt wird, um sich, was weiß ich, irgendwie an der Natur zu bereichern. Das sehe ich als einen Riesenunterschied an. Und es ist, also ich finde auch das gleichmäßiges Gehen, gleichmäßiges Radeln ein sehr dieses Gefühl geben kann, ich bin Teil der Natur. Ja. Aber das hat natürlich nochmal einen anderen Charakter, ja, wenn man sich auch mit einer Aufgabe darin, ne? Sie haben ja auch eine Aufgabe im Wald. Das, genau, das finde ich was ganz Besonderes. Das kenne ich so aus Gartentätigkeit, dass es nochmal was ganz anderes gibt, auch wenn es anstrengend ist und vielleicht nicht Erholung ist, dass man sich da als vielmehr als Teil der Natur erlebt und nicht einfach Natur konsumiert.
Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, naja, vielleicht auch mal die Wege verlassen. Ja. Ja, also auch mal wirklich, wirklich reingehen in den Wald. Jetzt stelle ich mir das natürlich an manchen Stellen auch schwierig vor. Wenn ich mir jetzt, da kommen jetzt Leute in den Wald und gehen weg von den Wegen und gehen mal wirklich rein in den Wald. Aus Sicht des Rangers, ich sag mal, Umweltbewusstsein und alle möglichen Menschen verhalten sich vielleicht auch nicht immer ganz korrekt im Wald. Was macht es mit dir dann, wenn du sagst, okay, jetzt gehen die auch noch weg von den Wegen und dann liegt überall Müll oder was passiert da bei dir?
Ganz einfach rechtlich gesehen haben wir in Baden-Württemberg freies Betretungsrecht vom Wald. Also jeder darf den Wald auch außerhalb von Wegen betreten, außer in Schutzgebieten. Das heißt, in Naturschutzgebieten ist das meistens verboten, in Nationalparken ist das meistens verboten oder an besonderen Biotopen ist es gesetzlich verboten.
Hat ja einen Grund, warum es verboten ist.
Genau, eben. Es ist aber genauso wichtig, meiner Meinung nach, dass es nicht überall verboten ist, weil es macht Sinn, den Weg zu verlassen, weil du dadurch einfach noch tiefer in deine Umwelt eintauchst. Weißt du,
auf dem Weg bist du immer irgendwie teilweise nur Besucher. Also du läufst auf einem Weg da durch, der ist vorgeführt, der führt dich an Punkt A rein in den Wald und an Punkt B wieder raus. Und das jedes Mal. Wenn du vom Weg runter gehst, musst du ein bisschen mehr selber entscheiden. Also du entscheidest, gehst du jetzt rechts an dem Baum vorbei, gehst du links an dem Baum vorbei, du entdeckst da hinten irgendwas, was du bisher noch nicht gesehen hast, läufst dahin. Also das ist einfach ein ganz anderes und viel tieferes Erlebnis.
Macht es einen Unterschied, ob ich jetzt Zeit in einem Park verbringe, also in, ich nenne es mal amateurhaft, gebaute Natur, oder ob ich jetzt wirklich im Wald bin?
Intuitiv würde ich sagen, ja, das macht einen Unterschied. Also im Wald ist man einfach nochmal deutlich mehr abgeschieden. Aber ich glaube, das würde sich sehr rasch ändern, was ja jetzt in den Sommermonaten passiert, wo ja alles in den Wald oder in die Natur oder sonst wohin drängt, aber eben genau sehr stark auf dieser Ebene Naturkonsum. Und genau darüber wurde eben zum Beispiel von Herrn Matley geforscht oder auch eine Forschungsgruppe aus Leipzig, die sich sogar Projekt Dr. Forest nennt, und die haben eben ganz gut nachgewiesen, dass es nicht der Riesenpark, der Riesenwald sein muss. Schon das kleine Balkongrün hat eine positive Wirkung, und aus Japan stammt eine Studie, das sind natürlich Studien, sind immer isoliert, ne, die einfach mal nur die Wirkung der Farbe Grün, die sie ja jetzt auch anhaben, untersucht hat und bereits da nachgewiesen hat, dass es zu einer deutlichen Reduktion von Stresserleben, zu einer Beruhigung und zu einer vor allem, also das funktioniert über die Stimulierung, die Förderung des sogenannten parasympathischen Nervensystems. Also sympathisch ist das, was Stress und so alles macht, und parasympathisch das, was den Herzschlag senkt und ruhiger macht. Das wird allein durch den Anblick der Farbe Grün stimuliert. Das ist einer der Gründe, warum man einfach dadurch ruhiger wird. Also es kann nicht die Forderung sein, alle müssen im Wald sein dauernd, sondern es kommt schon noch auf die Frage, wie lassen sich Lebensbereiche gestalten, dass man da gesund leben kann?
Ich würde noch einen Aspekt hinzufügen sogar. Eine Sache, die man überall machen kann, um näher Kontakt mit Natur zu bekommen, sind Pflanzen. Es gibt in jeder Stadt Pflanzen. Das ist egal, ob die da angelegt sind oder nicht. Es wächst in jedem Rinnstein, wächst irgendein kleines Pflänzchen. Und es bringt einen einfach schon näher, wenn man sich damit mal näher auseinandersetzt. Also wenn man einfach mal auf dem Weg zum Einkaufen in der Stadt guckt, was wächst eigentlich rechts und links am Wegesrand? Und wie heißt es eigentlich? Ist heutzutage völlig einfach, kannst ein Bild davon machen, sagt dir die App fast richtig, was es ist. Dann kannst du mal ein bisschen nachrecherchieren, ob das wirklich ist. Und dann kannst du gucken, warum wächst es da eigentlich? Also ist ein Pioniergewächs, das ist dafür bekannt, an extrem gestörten Orten zu wachsen. Und so kriegst du dann auch wieder einen viel näheren Kontakt zu deiner Umwelt, die wirklich unmittelbar in der Stadt ist. Oder du achtest einfach mal drauf, was für ein Vogel singt da eigentlich rechts über mir in dem Baum. Und dann merkst du, wenn du am nächsten Tag vorbeiläufst, zu ungefähr gleichen Uhrzeit, dann sitzt er da wieder und singt da. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn man sich einfach mehr Zeit für die Details nimmt, auch in der Stadt wirklich ganz nah an Natur ranzukommen. Mhm. Weil Natur ist überall. Also die lässt sich auch aus einer Stadt nicht aussperren.
Bringt es auch was, ich sage es mal, wenn man in Innenräumen drin ist, weil Herr Dr. Rochlitz, wir sind bei Ihnen im Büro und ich sehe hier hinten auch direkt eine große Zimmerpflanze. Ja. Kann man sich die Natur auch quasi indoor, kann man sich die reinholen und hat das auch Effekte?
In der Tat gibt es Hinweise, dass die Qualität, also das Outcome, wie wir sagen, einer Psychotherapie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zustand der Zimmerpflanzen steht. Also sprich, gar nicht unbedingt wie viel, aber wenn es auch nur eine gibt und die schlecht gepflegt und am Vertrocknen, passt es zu einem eher schlechteren Ergebnis der Therapie, als wenn die Zimmerpflanzen intakt sind. Ja. Also man kann davon ausgehen, man darf das nicht überbewerten, aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich klarzumachen, am Ende geht es ja darum, sich bewusst zu werden, Natur und Menschsein sind ja nicht zwei unterschiedliche Paar Stiefel.
Sondern richtig wichtiges Konzept.
Wir Menschen sind ja einfach selber Natur und ein Teil der Natur.
Was passiert denn in meinem Körper, wenn ich in der Natur unterwegs bin? Also kann man da irgendwie sagen, was da konkrete Effekte sind?
Also das kann man sehr konkret sagen. Einmal zitiere ich jetzt den Herrn Lemmitz, der unser Waldbaden macht. Er sagt einfach, es hilft erstmal zu fokussieren und dadurch in die Lage gekommen, Gedanken loszulassen und ruhiger zu werden. Das ist jetzt so die interne Evidenz und das, glaube ich, das kennen ja auch ganz, ganz viele Menschen, dass man in der Betrachtung der Natur einfach ein Stück ruhiger wird. Aber natürlich gibt es auch da Belegen, man kann messen, dass das Stresshormon Cortisol und auch damit verbunden der Blutdruck sich absenken. Blutzuckerschwankungen werden stabilisiert, die ja sehr stark stressabhängig, das betrifft jetzt vor allem Diabetiker, aber wir alle haben einen Blutzuckerspiegel, der sehr stark auf Stressreaktionen, der Blutzuckerspiegel wird stabilisiert. Das sind so die messbaren Parameter aus den Körperfunktionen, wo man das auch wirklich nachweisen kann, wie es zum ruhiger werden und mehr bei sich sein führt.
Nicolas, wie würdest du denn sagen, wie verändern sich Menschen, wenn sie mit dir in der Natur unterwegs sind, die sonst eher wenig Berührungspunkte haben? Also die sonst vielleicht eher in der Großstadt, eher Bürojob, eher so abends Sofa und zu Hause, wenn das eher der Alltag ist?
Also in meiner Idealvorstellung bringe ich immer Ruhe rein. Das ist, wenn jemand mit Hektik da ankommt, man merkt das auch oft dann beim Fertigmachen am Parkplatz. Es muss da noch, da fährt noch eine Banane rum, die muss ich noch einpacken und Schuhe schnell umziehen. Und jetzt habe ich mein Handy noch im Auto, das muss ich noch schnell holen. Und das ist alles mit viel Hektik verbunden noch. Und ich versuche da immer dann eine Ruhe reinzubringen. Also wir haben Zeit. Wenn man sich ruhiger bewegt in der Natur, ist das Erlebnis sehr viel schöner. Ob das immer klappt dann letztendlich, weiß ich nicht. Also meine Zeit mit den Leuten ist ja dann relativ begrenzt. Wir sind 3-4 Stunden unterwegs und dann liefere ich sie wieder ab an ihrem Auto. Wie nachhaltig das ist, ist wahrscheinlich unterschiedlich von Person zu Person. Ich versuche immer eben nicht nur den reinen Spaziergang als Erlebnis zu haben, sondern wirklich auch immer noch was mitzugeben, was denen auch danach noch was nutzt. Also wie gesagt, werden schon Waldsauerklee angesprochen. Das zeige ich auch fast jeder Tour, weil den auch jeder später wieder sieht und wiedererkennt und sagt, ey, hier ist auch Waldsauerklee. Und dann ist vielleicht jemand anderes dabei und kann man denen sagen, guck mal, schmeckt mega gut, wenn das ist. Das ist wie ein kleiner frischer Kick, schmeckt wie eine Zitrone und sowas. Also ich versuche immer noch was mitzugeben, was nachwirkt.
Haben wir das Bewusstsein für die Natur verloren und einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur verloren?
Ich fremdel immer ein bisschen mit dem Konzept die Natur. Also das ist so der Kerngedanke von die Natur ist schon irgendwas Abgrenzendes. So, da ist die Natur und da ist der Mensch. Und der Mensch, der geht, das ist ein extra Prozess für ihn, raus in die Natur zu gehen. Das ist ja aber nicht so. Also das ist ja alles ist Natur. Das ist wir auch, wir sind Teil davon. Und ich glaube, was verloren gegangen ist, ist bei vielen das wirkliche Gefühl, Teil davon zu sein. Also das kommt einfach, früher haben viel mehr Leute in der Landwirtschaft gearbeitet, hatten viel mehr Kontakt zu wirklich Primärprozessen, also Entstehung von Primärprodukten. Ich glaube wirklich, dieses Gefühl, Teil von der Natur zu sein, das ist das, was am meisten abhanden gekommen ist.
Herr Dr. Hochlitz, wie sehen Sie das? Also gerade der Umgang.
Kann ich sehr stark mit zustimmen. Ich würde gar nicht sagen, dass der Bezug zur Natur verloren gegangen ist, sondern zu sich selber. Dieses Schlagwort zurück zur Natur, das stammt ja letztlich aus der Aufklärungszeit. Also letztlich sind wir in den westlichen Ländern ja seit den alten Griechen vom Denken geprägt. Ja? Denken ist nicht schlecht. Also ich denke sehr gerne und sehr viel und muss auch denken. Aber es ist nur absolut ein Teil des Menschen. Und das hat eben zu dieser Trennung zwischen dem Gedanken, dem evidenzbasierte Medizin, dem Nachweisbaren, alles gut und richtig, aber hat einen Bezug zum ganzheitlichen Stück verloren gegangen. Deswegen würde ich auch neben den zwei Aspekten, die wir jetzt schon angeschaut haben, das Innehalten in der Natur und sich bewegen in der Natur, ganz arg den dritten Aspekt, das Tätigsein in der Natur. Also, glaube ich, brauche ich bei Ihnen nicht viel sagen. Das ist ja Ihr Job. Wir haben es in der Klinik mit so einem kleinen Projekt, was allerdings sehr in den Anfängen ist, dass wir so ein freies Terrain da hinten für ein kleines Hochbeet genutzt haben, wo die Ernährungsberater oder die Ergotherapeuten mit den Patienten dann auch ein Stück was arbeiten sollen. Und da gibt es tatsächlich hier in Freiburg auch ein ganz nettes Projekt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses Baumscheibenprojekt. Ist letztlich eine Doktorarbeit, wo die Doktorandin eben, ich glaube, 450 Menschen dazu gewonnen hat, ehrenamtlich eine Patenschaft für einen Baum zu übernehmen und dann eben gemessen hat, was es mit denen macht. Also die sich dann einfach um einen speziellen Baum ein bisschen gekümmert haben, den gegossen, freigeschnitten oder was weiß ich was und eben untersucht hat, wie viel positive Wirkung auf Selbstfürsorge das auch mit sich gebracht hat. Also da kann ich immer wieder nur für werben, dass Naturschutz nicht was ist, womit wir uns abfinden müssen, damit unsere Lebensgrundlagen nicht verloren gehen, sondern immer ein Stück Selbstschutz und Selbstpflege ist.
Sie haben es gerade diesen Dreiklang angesprochen. Welchen Effekt hat es genau auf die Patienten und Patientinnen bei Ihnen?
Es ist natürlich, also man darf auch nichts überstrapazieren. Also ich möchte schon klar dem Entgegentreten der Vorstellung, ein schwer depressiver oder schwer traumatisierter Mensch wird dadurch einfach gesund, dass er jetzt in den Wald geht oder einen Baum umarmt. Also wie alle Trends wird sowas ja sehr leicht überbewertet und überstrapaziert. Auch dieses Schlagwort Achtsamkeit, was ich sehr, sehr schätze, wird komplett überstrapaziert. Es geht immer wieder darum, das, was man tut, bewusst zu machen und um nichts anderes. Und da erlebe ich bei sehr vielen Patienten, dass ihnen das hier in der Umgebung deutlich besser gelingt, mit sich selber bewusst umzugehen, wertschätzend umzugehen. Ich mache immer Mittwochabends hier so eine Runde mit denen, die nächste Woche entlassen geht. Ja, da ist es die Hauptsorge, die geäußert wird. Wie gelingt mir das, etwas von diesem mehr bei sich sein, mehr für sich sorgen, in dem Alltag mit den Anforderungen wieder umzusetzen. Aber hier in dem Rahmen können wir sehr gut messen und auch feststellen, dass diese ganzen Werte, depressive Belastung, körperliche Belastung, Angstsymptome messbar zurückgehen. Natürlich nicht bei 100%, ja, aber bei einer signifikant hohen Zahl. Und das hängt eben aus dieser Kombination dieser Maßnahmen, die wir Ihnen hier anbieten, unter Einbeziehung der natürlichen Umgebung. Davon hängt es ab.
Das heißt, die Sorge ist bei vielen auch, wenn die dann nach der Therapie wieder nach Hause kommen, vielleicht in der Großstadt leben, eben nicht mehr von einem wunderschönen Wald umgeben sind. Was geben Sie denen mit? Also welche Tipps konkret haben die?
Also da geht es nicht nur um den Wald, sondern dass die hier natürlich auch Tür an Tür sich aussuchen können, wie sie soziale Kontakte haben und hier mit Menschen zusammen sind, die sich nicht mehr so verstecken brauchen. Ne? Weil jeder, der in der psychosomatischen Klinik ist, da ist schon mal klar, der ist hier, weil er irgendein Problem hat. Während draußen tun ja alle Menschen eher so, als ob sie nichts anticken könnte und alles nur gut wäre. Was ich denen mitgebe, ist, suchen Sie nicht alles umzusetzen, was Sie hier erlebt haben, sondern nehmen Sie sich zwei Dinge vor. Und dann empfehle ich meistens eins so von dieser ganz konkreten Ebene, mehr rausgehen, mehr Sport machen. Es muss nicht so viel wie hier sein, das ist nicht realistisch im Alltag. Allein zweimal in der Woche ist ein riesiger Zugewinn für Menschen, die vielleicht vorher jahrelang nicht mehr rausgegangen sind. Und dann was anderes eher so auf der inneren Ebene.
Nikolas, wie kann man denn dieses Umweltbewusstsein vermitteln oder wie machst du das?
Immer durch anschauliche Beispiele. Also ein Teil von meiner Aufgabe ist ganz hart die Regeldurchsetzung in Naturschutzgebieten. Also ich schaue, dass die Leute nicht die Wege verlassen. Ich schaue, dass die Hunde angeleint sind und so weiter. Ich versuche das aber immer mit einer Begründung für diese Regel zu machen. Also es ist zum Beispiel, ganz großes Thema sind bodenbrütende Vögel. Es ist ganz vielen Leuten gar nicht bewusst, dass es Vögel gibt, die auf dem Boden brüten. Also in der einfachsten Vorstellung baut ein Vogel ein Nest im Baum und da brütet er und fertig. Es gibt aber viele Vögel, die bauen haben eine kleine Mulde in der Wiese und da legen die ihre Eier rein und da bebrüten die Eier und da schlüpfen die Jungen und die Nestlinge bleiben danach noch 2 Wochen in dieser Mulde. Mitten auf einer Wiese. Nichts anderes drumherum. Und wenn man da eben das Gefühl erzeugen kann, dass man gerade nicht über eine Wiese läuft oder dass man den Hund nicht über eine Wiese rennen lässt, sondern dass du da gerade durch das Wohnzimmer dieses Vogels läufst, der keine Chance hat, irgendwo anderes hinzugehen, dann ist auch die Akzeptanz für Umweltschutz oder für die Einhaltung von dieser Regel danach viel höher. Dafür braucht es aber eben diese Artenkenntnis wieder. Du musst wissen, dass da, nehmen wir als Beispiel den Baumpieper gibt, ganz kleiner brauner Vogel. Wenn er vorbeifliegt, die meisten beachten ihn nicht. Wenn du weißt, der brütet da, macht sich selber eine kleine Mulde und das ist der ganze Schutz, den er hat um sich rum. Dann ist Umweltbewusstsein kommt dadurch in der allermeisten Fälle fast von alleine.
Du hast auch gesagt, du bist jeden Tag in der Natur. Welchen Stellenwert hat Natur in deinem Leben?
Die Grundlage, wo alles andere drauf aufbaut.
Herr Dr. Rochlitz, bei Ihnen, welchen Stellenwert hat Natur?
Also im Grunde kann ich das 100%ig unterschreiben, obwohl ich nicht so viel in der Natur bin. Ich bin vielleicht 1 Stunde, 1,5 pro Tag in der Natur. Immerhin. Glaube ich, ist immer noch.
Glaube ich, mehr als der Schnitt, glaube ich.
Deutlich mehr als der Schnitt. Also das Wochenende nicht mitgezählt, da ist es mehr. Aber ich erlebe es sehr stark als Grundlage der Natur. Wenn Sie fragen, wie kriegen wir es hin, bin ich auf einer politischen Ebene ähnlich ratlos wie Sie. Aber ich glaube, dass es wirklich absolut beim Individuum anfängt. Und jeder Mensch die Möglichkeit hat, über diesen Weg, natürlich gibt es auch andere. Ja? Also es ist nichts alleinselig machen, aber über diesen Weg den Zugang zu sich selber und damit zu seiner Umgebung wieder zu verbessern. Es ist immer auch eine persönliche Entscheidung.
Und ich habe jetzt auch nochmal rausgehört, man kann auch sehr viel präventiv tun für die Psyche, wenn man sich in der Natur aufhält.
Ja, das 100%ig zu bestätigen, ja.
Dann vielen Dank Ihnen beiden. Sehr, sehr spannende Einblicke, sehr, sehr spannendes Gespräch.
Sehr gerne. Danke an Sie. Danke.
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Rochlitz. Vielen Dank, Nikolas Binder. Und wenn Sie noch mehr Informationen zum Thema Natur und Psyche haben möchten, dann schauen Sie doch mal bei unseren Shownotes rein. Da finden Sie alle möglichen Links auch zu weiterführenden Themen. Und dann kann ich Ihnen noch empfehlen, einfach mal bei Instagram, bei @gesundnah reinzuschauen. Da können Sie Fragen, Anregungen und Themenvorschläge an uns schicken. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich bin Martin Hoffmann. Ciao.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.